RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Christina Torge. Eine Frau hat am Abend in der Nähe der Münchner Theresienwiese auf mehrere Menschen eingestochen. Polizeibeamte konnten die Angreiferin schließlich durch Schüsse stoppen. Aus München Franz Engelser.
Kurz nach 20 Uhr schossen Polizeibeamte die mutmaßliche Messerangreiferin am Bavaria-Ring nieder. Zuvor hatte die 30-jährige Münchnerin angeblich auf zwei Menschen mit einem Messer eingestochen. Beide Opfer wurden jeweils leicht verletzt. Die mutmaßliche Täterin selbst wurde in eine Klinik gebracht und ist dort ihren Verletzungen erlegen.
In der Bundesregierung gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pandasit hat dazu vorgeschlagen, um etwa gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Dem widerspricht Unionsfraktionsvize Stegemann. Das schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. In Rom haben hunderttausende Menschen ihre Solidarität mit der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen bekundet. Teilnehmer der Großdemonstration forderten Israel auf, die Angriffe auf das Palästinensergebiet einzustellen. Anna Giordano.
Organisiert worden war die Demonstration von den Oppositionsparteien im italienischen Parlament. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elly Schlein, warf der Regierung Meloni in ihrer Rede vor, so wörtlich, das Massaker an den Palästinensern schweigend hinzunehmen. Der Leiter der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, sagte, diese Demonstration stehe nicht für Antisemitismus, sondern für Menschlichkeit.
Fußball, Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Menschen Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings die Anteile. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Und das Wetter. Heute Nacht lockert der Himmel erst einmal auf. Später kommen vom Westen erneut Schauer. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad. Aktuell sind es 13 Grad in Berlin-Buch und 15 in Tempelhof. 12 Grad sind es in Lenzen und 16 in Welzow. Der Tag startet mit einzelnen Schauern. Später gibt es neben etwas Sonne mächtige Wolken, Schauer und auch wieder Gewitter. Es wird kühler und windig bei höchstens 18 bis 21 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da geht's los auf der A7 Hannover Richtung Hamburg. Hier ist die Autobahn zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Die A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West nach einem Unfall gesperrt. Und die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuz-Essen-Nord wegen Bauarbeiten noch bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Eine gute und sichere Fahrt Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus den Studios von NDR Info in Hamburg an dieser Nacht mit Christopher Gaube. Herzlich willkommen. Gestern war ein besonderer Tag, an dem auf ein ganz besonderes Thema aufmerksam gemacht werden sollte, nämlich die Organspende. In Deutschland warten derzeit 8.200 Menschen etwa auf ein lebensrettendes Organ, auf Herz, Niere oder Lunge. Im Schnitt werden aber nicht einmal 1.000 Organe pro Jahr transplantiert. Nur wenige haben Glück, wie Nicole Volkmann aus Bagdeheide in Schleswig-Holstein. Sie lebt dank eines Spenderherzes, welches sie in allerletzter Minute empfiehlt. Februar dieses Jahres bekommen hat. Christiane Staus mit der sehr persönlichen Geschichte einer Frau, die eine zweite Lebenschance bekommen hat.
Nicole Volkmann muss heute ein bisschen langsam machen, etwas gemächlicher spazieren gehen. Viel zumuten darf sich die 48-Jährige noch nicht, denn in ihrem Körper trägt sie etwas ganz Wertvolles.
Also bekommen habe ich das Herz am 12. Februar diesen Jahres, also vor 3 Monaten und einer Woche. Und das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Einfach ein Wunder.
Mit Mitte 20 hat sie die Diagnose HCM bekommen, hypertrophe Kardiomyopathie. Eine Erkrankung, bei der der Herzmuskel verdickt und damit die Herzfunktion beeinträchtigt ist. Jahrelang muss sie Beta-Blocker nehmen und regelmäßig ihr Herz untersuchen lassen. Nachdem ihr 2012 ein Defibrillator mit Herzschrittmacher eingesetzt wird, müssen ihre Ärzte 2023 feststellen, Nicole Volkmanns Herz wird schwächer, auch andere Organe sind bereits angegriffen. Sie muss schnellstmöglich auf die Warteliste für ein Spenderherz.
Frau Volkmann ist während ihrer Wartezeit schwer dekompensiert, das heißt, ihr Kreislauf hat versagt, sodass sie mit einem Lungenödem, einem Rückstau in die Lunge, intubiert und beatmet werden musste und im künstlichen Koma war.
Erklärt ihr operierender Arzt Alexander Bernhardt.
Und wir konnten das in ihrem Fall dann auch nur lösen, indem wir ein zeitweiliges herzunterstützendes System implantiert haben. Das Gerät heißt Impellerpumpe. Die Schwierigkeit, die wir zusätzlich hatten, ist ihre Grunderkrankung, die sie zur Herzschwäche geführt hat, sodass uns die Alternativen zur Transplantation gefehlt haben.
Todkrank wartet Nicole Volkmann auf ein neues Herz. 2-mal gibt es dann auch ein mögliches, doch beide passen nicht. Auf dem Papier sehen die Organe optimal für Nicole Volkmann aus. Die Blutgruppen sind kompatibel, auch Größe und Gewicht des Organs passen zu ihr. Erst im Spenderkrankenhaus erkennen die Ärzte, dass die Funktion des Spenderherzens sich verschlechtert hat und für eine Transplantation nicht mehr akzeptabel ist. Dann, am 12. Februar dieses Jahres, stellen die Ärzte beim dritten Herz fest, es passt. Während im Spenderkrankenhaus das Organ entnommen wird, wird Nicole Volkmann auf die OP vorbereitet.
Das bedeutet, wir haben den Brustkorb eröffnet. Wir haben die Herz-Lungen-Maschine angebracht. Und zu dem Zeitpunkt, als dann das Spenderorgan bei uns im OP-Saal gewesen ist, haben wir die Herz-Lungen-Maschine angefahren und wir haben dann die Aorta abgeklemmt, sodass im Grunde das Herz aus der Zirkulation ausgeschlossen wurde, haben dann das erkrankte Herz und die Impeller entfernt und haben dann das neue Herz möglichst schnell dann eingenäht und haben dann anschließend das Herz langsam von der Herz-Lungen-Maschine entwöhnt. Anschließend ist Frau Volkmann dann ganz stabil auf die Intensivstation gegangen.
Sie hatte Glück, dass sich überhaupt ein passendes Spenderorgan fand, erklärt Herzspezialist Hermann Reichenspurner.
Wir verfügen zurzeit über 10 Organspender pro Million Einwohner im Jahr, verglichen mit Spanien 47 Organspender pro Million Einwohner, also knapp 5-mal so viel. USA auch deutlich mehr, Österreich, unser deutschsprechendes Nachbarland, fast 3-mal so viel. Also wir haben ein großes Problem im Mangel an Organspenden in Deutschland. Also die schnellste Lösung wäre die Einführung der Widerspruchslösung, die ja alle anderen Eurotransplant-Länder in den letzten Jahren eingeführt haben.
Nicole Volkmanns Leben ist nun ein anderes. Sie muss ihre Ernährung komplett umstellen, darf nicht mehr ungeschützt in die Sonne, muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Für ihren Spender zündet sie jeden Tag eine Kerze an.
Nicole Volkmann lebt also dank eines Spenderherzes und sie zeigt, wie wichtig es ist, dass viele sagen, ja, wenn ich nicht mehr bin, dann helfe ich auch mit meinem Organ aus, damit ein anderer Mensch weiterleben kann. Aber wie wird man eigentlich Organspenderin oder Spender? Darüber hat Andreas Bursche vom WDR mit Dr. Johannes Niesen gesprochen, der ist kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit und er sagt, ein Organspendeausweis entlastet die Familie und schafft Klarheit. Aber was bedeutet das jetzt genau?
Also Klarheit ist, dass ich, solange ich lebe, eben selbstbestimmt habe, was mit meinen Organen passiert. Es ist dann oft zu spät, wenn man in der Situation ist, dass jemand über einen entscheiden muss, ob man die Organe spenden kann oder nicht. Von daher empfehlen wir allen, möglichst früh einen Organspendeausweis auszufüllen oder sich im Organspenderegister registrieren zu lassen oder eine Patientenverfügung zu machen. Das sind so die Möglichkeiten. Man kann sogar ein Tattoo irgendwo installieren, dass wenn der Notarzt kommt oder die Notärztin dann entsprechend auch ein Hinweis da ist. Das ist rechtlich nicht binde, aber das ist das, was heute auch schon sogar gängig ist.
Ich habe mal geschaut, ich habe selbst meinen Organspendeausweis vor Jahren mal ausgefüllt, deswegen musste ich noch mal gucken. Also es geht online, es geht aber auch, dass ich mir einfach so einen haptischen Ausweis schicken lasse. Was passiert dann eigentlich? Werde ich irgendwo registriert oder hängt das alles an diesem Ausweis, den ich dabei habe?
Es hängt alles in dem Fall an dem Ausweis, den Sie dabei haben oder nicht. Das heißt, von daher ist das ganz wichtig. Wir verschicken im Jahr 15 Millionen Organspendeausweise. in Deutschland. Das ist eine ganz schön große Anzahl. Wichtig ist, dass ich den aber immer dann bei mir trage und dann kann der Notarzt oder die Notärztin in dem Fall dann auch schnell sehen, man hat sich dafür oder dagegen entschieden. Also das Wichtigste ist eben, eine Entscheidung zu treffen. Das kann man auch über das Organspenderegister. Da haben sich bisher über 300.000 Menschen gemeldet. Die haben dort ihre Entscheidung dokumentiert. Das heißt, in dem Fall, wo der Organspendeausweis nicht dabei ist, kann der Notarzt oder Notärztin kann im Krankenhaus auch dann nachschauen, hat der Patient, die Patientin hier auch schon eine Entscheidung zeitlebens getroffen oder nicht.
Okay, das heißt, sollte ich mich irgendwann, warum auch immer, entscheiden, nee, ich möchte jetzt doch nicht mehr Organspender sein, dann muss ich dem Register Bescheid sagen, dass die mich rauslöschen oder einfach den Ausweis zerreißen.
Genau so machen sie es.
Die älteste Spenderin in Deutschland von einem Organ ist, glaube ich, eine Leberspenderin und die war 98 Jahre alt. Ich frag Sie mal ganz direkt, Herr Doktor, ist die Leber mit 98 Jahren noch brauchbar?
In dem Fall war es so, wenn man zeitlebens die Leber geschont hat, dann ist sie auch mit 98 noch zu spenden. Das ist das Gute zu wissen, das Alter spielt keine Rolle. Es ist wirklich keine Frage des Alters, sondern entscheidend ist der Zustand der Organe. Der hängt eben nicht nur unbedingt vom Alter auf dem Kalender ab, sondern dem Zustand, wie es die Leber zum Beispiel in der Vergangenheit eben gefragt worden ist.
Es ist schön, wie der Elefant im Raum steht mit dem Alkohol. Nein, ist klar. Also es kann auch in jungen Jahren ein Organ schon nicht gut funktionieren, wenn ich es nicht gut behandelt habe. Also Alter, kein Thema, haben wir abgeräumt. Was ist denn grundsätzlich mit Vorerkrankungen, die vielleicht noch gar nicht Organe befallen haben, aber Diabetes zum Beispiel?
Also entscheidend ist nachher immer der Zustand des Organes selber. Wenn ich chronisch Diabetes krank bin, kann es sein, dass die Leber zum Beispiel dann nicht mehr transplantiert werden kann oder auch die Niere. Die Niere ist ja das Hauptorgan, was am meisten gefragt wird. Aber das Entscheidende ist eben, ist diese Krankheit ansteckend, die man hat. Das heißt, wenn ich das Organ dann entnehme und jemand anders gebe, würde auch die Infektion, zum Beispiel eine HIV-Infektion, mit einhergehen. Oder wenn eine Tumorerkrankung bei dem Spender oder Spenderin vorhanden ist oder gegeben ist, dann wird das Organ auch nicht gespendet werden können. Das ist so, also Vorerkrankungen im Prinzip möglich, Organspende. Man muss nicht kerngesund sein, um Organe zu spenden.
Okay. Ich habe mir mal die europäische Liste angeguckt. Die Spanier sind ganz oben. Die sind Spitze in Europa in Sachen Organspende. Was machen die denn eigentlich anders oder besser?
Also die haben die Widerspruchslösung, das heißt, ich muss zeitlebens eben sagen, ich möchte nicht, dass meine Organe gespendet werden, um überhaupt dann Organe nicht zu spenden. Sonst wird davon ausgegangen, wenn ich dann eben hirntot bin, dass meine Organe gespendet werden können in Spanien. Das ist eine andere Voraussetzung. In Deutschland wird das auch genau diskutiert, ob man diese Widerspruchslösung einführt. Das verunsichert den einen oder anderen, aber im Prinzip ist das Gute, dass wir in Deutschland jetzt über Organspende reden. Der Unterschied vielleicht noch kurz dazu zwischen Spanien und Deutschland ist, dass in Spanien vierfach mehr Organe gespendet werden. Also das ist aufgrund dieser unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen so.
Sagt Dr. Johannes Niesen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, zum Thema Organspende. Es ist der Ort, an dem jedes Jahr zum Oktoberfest Millionen Menschen ziehen. Eigentlich ein Ort, um ausgelassen zu feiern. Doch am Abend wird die Theresienwiese in München zum Ort eines dramatischen Zwischenfalls. In unmittelbarer Nähe des Geländes soll eine Frau plötzlich mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen und diese verletzt haben. Die Polizei schießt auf die Frau, sie stirbt anschließend. Mein Kollege Inko Zamperoni hat in den Tagesthemen mit Tobias Bönte gesprochen. Er war vor Ort in München und die erste Frage war, was wir denn eigentlich bisher über den Tathergang wissen.
Ja, es war 19.45 Uhr, als der erste Notruf bei der Polizei eingegangen ist. Die 30-jährige Frau, die mutmaßliche Täterin, hat ca. 900 Meter entfernt von hier auf einen 56-jährigen Mann eingestochen, diesen dabei leicht verletzt, ist dann weitergegangen und hat eine 25-jährige Frau auf dem Weg hier Richtung der Theresienwiese bei der Schwanthaler Höhe ebenfalls mit dem Messer verletzt. Hier unmittelbar an der Theresienwiese, am Bavaria-Ring, wurde sie dann von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme hat sie auch die Polizisten mit dem Messer bedroht, woraufhin die Beamten auf die Frau schossen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, kam ins Krankenhaus, wurde dort notoperiert, ist allerdings dann im weiteren Verlauf des Abends dort verstorben.
Gibt es denn schon Erkenntnisse über mögliche Hintergründe dieser Tat?
Die sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ich habe gerade nochmal mit dem Polizeisprecher hier vor Ort gesprochen. Stand jetzt ist es so, dass die Polizei keine Verbindung zwischen den Opfern und der Täterin herstellen kann. Dementsprechend ist es noch absolut unklare Motivlage. Die Polizei ermittelt natürlich weiter, ist jetzt auch im Gespräch mit dem Umfeld der Frau, die hier wohl auch in der Nähe gewohnt hat. Und morgen werden wir da wohl etwas mehr wissen zu den Hintergründen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.
Sagt Reporter Tobias Bönte im Gespräch mit Ingo Zamparoni in den Tagesthemen. Damit 0 Uhr und gleich 16 Minuten.
Die ARD-Infonacht.
Die Welt am Sonntag will von einem angeblichen Geheimvertrag der EU-Kommission wissen, nach der NGOs für Lobbyarbeit finanziert werden. Genauer gesagt sollen Klagen und Kampagnen gegen bestimmte Firmen so mit Steuergeldern finanziert worden sein. Betroffen seien auch deutsche Unternehmen. Beweise für die Existenz eines solchen Vertrages hat das Springer-Blatt allerdings bislang nicht vorgelegt. Belegt es aber, dass die Debatte um die NGO-Finanzierung und vorhandene Transparenzmängel seit Monaten in Brüssel läuft. Behauptungen, die EU-Kommission würde von ihr finanzierte Umweltorganisationen explizit zur Lobbyarbeit verpflichten, die haben sich bisher nicht bestätigt. Matthias Reiche dröselt die Sachlage mal für uns auf.
Der Aufreger ist ein Vertrag von 2022 mit der Umweltorganisation Client Earth. Jedem Abgeordneten konnte die Vereinbarung seit langem bekannt sein, weshalb es nicht wirklich ein Geheimnis war, dass die NGO 350.000 Euro erhielt für ein Konzept, um den Kohleausstieg voranzutreiben und dabei mit Bürgerbewegungen sowie Protestgruppen zusammenzuarbeiten. Für die CSU-Europaparlamentarierin Monika Hohlmeier ist vieles dabei bedenklich. Sie sitzt für die EVP, der größten Parlamentsfraktion, im Haushaltskontrollausschuss, wo man die einzelnen NGO-Verträge analysiert hat. Dabei sei auch deutlich geworden, dass einige NGOs die ihnen zur Verfügung gestellten EU-Zuschüsse für radikale, nicht den EU-Werten verpflichtete Projekte benutzt hätten.
Und das bedeutet in der Konsequenz, dass EU-Gelder nicht zur Unterminierung des Rechtsstaats dienen dürfen, um den Rechtsstaat auszuhebeln und grundlegende Rechtsstaatsprinzipien auszuhebeln. Wir fanden teilweise die Unterstützung von lokalen Protestaktionen, die sogar teilweise gewalttätig geworden sind.
Seit Monaten wird in Brüssel um die Art und Weise der NGO-Finanzierung gestritten. Im April hatte auch der Europäische Rechnungshof die mangelnde Transparenz bei der Mittelvergabe kritisiert. Die EU-Kommission hat daraufhin ihre Regeln für die finanzielle Förderung von NGOs deutlich verschärft und Maßnahmen für mehr Transparenz ergriffen. Aber das müsse natürlich alle betreffen, die EU-Mittel bekommen, sagt der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund. Und es stimme auch nicht, dass EU-Geld verwendet wurde, um für die Kommission Lobbyarbeit zu leisten.
Richtig ist, die Europäische Kommission finanziert eine lebendige Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, ist wichtig in der Demokratie und führt am Ende zu einer besseren Debatte und damit eben auch zu besserer Gesetzgebung, wenn alle Interessen gehört werden in diesem Prozess.
Das sieht René Repasi ganz ähnlich. Der Vorsitzende der SPD-Europaparlamentarier ist überzeugt, dass die NGOs in Brüssel eine wichtige Rolle spielen.
Schon jetzt ist es so, dass Industrielobby hier überall dominant ist und NGOs sind das entsprechende Gegengewicht dazu. NGOs werden anders finanziert, sie brauchen öffentliche Finanzierung, um ihren Job machen zu können. Und soweit ist es im Grundsatz richtig, dass NGOs auch Geld von der Europäischen Union bekommen. Dass rechte und rechtskonservative Parteien da ihr Problem mit haben, weil NGOs andere Ziele, als sie sie gut finden, verfolgen, kann ich vielleicht politisch noch nachvollziehen. Aber so weit zu gehen, dass hier strukturell ein Problem bei NGOs ist, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nicht nur Nicolas Ayossa, der EU-Direktor von Transparency International, vermutet eine Kampagne der Konservativen gegen die Nichtregierungsorganisationen. Und auch im EU-Parlament glauben nicht wenige Abgeordnete, dass die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, ihre neue Mehrheit mit den Rechtsaußenfraktionen nutzen wollen, um das zivilgesellschaftliche Engagement beispielsweise beim Klimaschutz in den kommenden Jahren zurückzudrehen.
Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Israel hat die Leiche einer weiteren Geisel geborgen, ein Landarbeiter aus Thailand. 20 der noch verbliebenen 55 Geiseln sollen noch am Leben sein. Und auf der anderen Seite, da sterben und starben bei neuen Angriffen der israelischen Armee wieder zahlreiche Palästinenser. Und offenbar kooperiert die israelische Armee im Gazastreifen mit bewaffneten Banden. Die Medienberichte darüber häufen sich jetzt, nachdem ein israelischer Politiker genau das öffentlich gemacht hat. Was steckt hinter dieser Kooperation? Welche Interessen verfolgt die israelische Armee damit? Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Avigdor Liebermann ist ein altgedienter Politiker in Israel vom Typ Bulldozer. Gerade ist er in der Opposition und hat es mit einer Veröffentlichung geschafft, die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu in Schwierigkeiten zu bringen. Kritik am Krieg im Gazastreifen gibt es in Israel genug, aber das, was Liebermann in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 12 gesagt hat, ist Sprengstoff. Plötzlich verteilt der Staat Israel Waffen an alle möglichen Banden. Sie erhalten Waffen vom Staat Israel. Das ist völliger Wahnsinn. So wie Netanyahu damals versuchte, gegen die palästinensische Autonomiebehörde ein Gegengewicht mit der Hamas aufzubauen, baut er jetzt Milizen, die sich mit dem Islamischen Staat identifizieren, als ein Gegengewicht zur Hamas im Gazastreifen auf. Ein schwerwiegender Vorwurf, aber auch was danach passierte, war eher ungewöhnlich. Benjamin Netanyahu tat nämlich so, als sei das, was Liebermann da gesagt hatte, völlig normal. Was hat er schon veröffentlicht, dass Sicherheitsbehörden Clans in Gaza beauftragt haben, die sich gegen die Hamas stellen? Was soll daran schlecht sein? Das ist nur gut, es rettet Leben israelischer Soldaten. Aber die Veröffentlichung dessen hilft ausschließlich der Hamas. Das, was da vom israelischen Regierungschef lapidar bestätigt wurde, ist keine Kleinigkeit. Denn während Israel im Gazastreifen gegen die Hamas und andere Terrororganisationen kämpft, kooperiert die Armee mit anderen Gruppen und stattet sie offenbar auch mit Waffen aus. Im Gazastreifen erreichen wir Ali Abu Hashem. Er will nicht viel über sich verraten, nur dass er Aktivist ist. Offen spricht er aber über die Ziele Israels bei dieser Kooperation. Die Israelis wollen, dass sich die Palästinenser selbst regieren. Entsprechend dem israelischen Wunsch sollen einige Milizen mit der Führung des Gazastreifens beauftragt werden. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass eine Miliz im Süden des Gazastreifens gebildet wurde, die 100 bis 300 Menschen umfasst. Diese Miliz wird von Yasser Abu Shabab geführt. Diese Miliz besteht aus einer Gruppe Krimineller und einige waren in Gefängnissen im Gazastreifen. Das ist ein gefährlicher Indikator für die nächste Phase. Yasser Abu Shabab, der Milizenführer, ist Anfang 30. Er hat einen Facebook-Auftritt. Dort gibt es Fotos von ihm mit schusssicherer Weste und einer Waffe in der Hand. Vor der Brust hängt lässig eine Sonnenbrille. Auch die Miliz, die ihr anführt, hat einen Auftritt in den sozialen Medien. Dort nennt sie sich Palestinian Popular Forces. Es gibt ein Logo und im Text palästinensisch nationale Töne. Die Gruppe soll in Abstimmung mit Israel im Süden des Gazastreifens operieren. Ein anonymer israelischer Offizieller sagte im Radiosender Kan, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir reden über eine militärische Einheit, die Anweisungen von hoher Stelle bekommt. Gangs in Gaza werden mit Waffen ausgestattet. Sie bekommen Anweisungen von Offizieren und vom Geheimdienst, die vor Ort begleiten. Yasser Abu Shabab ist sicher kein Freund der Hamas. Er soll wegen Drogenschmuggels in Gaza im Gefängnis gesessen haben. Und es gibt Gerüchte, dass er und seine Miliz Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat haben, auch eine Terrororganisation. Von sich selbst sagt die von Israel unterstützte Miliz, sie sichere die Hilfsgüter. Tatsächlich gibt es Vorwürfe, ihre bewaffneten Kämpfer hätten LKW mit Hilfsgütern geplündert. Ali Abu Hashem, der Aktivist aus Gaza, über das, was möglicherweise dahinter steckt. Die Hamas schafft es nicht mehr, den Gazastreifen zu kontrollieren. Dieses Chaos erstreckt sich ehrlich gesagt über das gesamte Gebiet. Es gibt Chaos und ein Vakuum. Es gibt niemanden, der die palästinensische Bevölkerung schützt. Heute schließt die Miliz dieses Vakuum. Das Zeichen ist klar. Die Hamas ist nicht in der Lage oder hat große Probleme, den Gazastreifen zu führen. Israel jedenfalls scheint in der jetzigen Phase auf die Truppe zu setzen und könnte dieses Modell auch in anderen Teilen des Gazastreifens nutzen. Kritiker sagen, damit setze Israel auf andere, sehr radikale Kräfte und das trage nicht zur Stabilität im Gazastreifen bei.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Die Weltranglistenzweite schlug im Endspiel die Nummer 1 der Tenniswelt, Arina Sabalenka aus Belarus. Im ersten Satz musste sich die Amerikanerin Gauff noch geschlagen geben. Danach kämpfte sich die 21-Jährige bei starkem Wind zurück. Für Coco Gauff ist das der zweite Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere. Bei den Männern ist die Konstellation heute ähnlich. Der zweite der Weltrangliste, Carlos Alcaraz, trifft auf die Nummer 1, Jannik Sinner. Steffen Gahr berichtet.
Mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind die zwei im Finale, die zwei Wochen lang das bessere Tennis gespielt haben. Vor allem Jannik Sinner. Ohne Satzverlust ist der Weltranglisten-Erste ins Finale eingezogen. In seiner dreimonatigen Dopingsperre hat der Südtiroler ganz offensichtlich keinen Rhythmus verloren, sondern jede Menge Kraft gespart. Carlos Alcaraz dagegen hat im Turnier ungewöhnlich viele Sätze abgeben müssen, ganze 4. Ansonsten aber hat er überzeugt, oft sogar geglänzt. Und damit, wie Sinner, die anderen Spieler überragt. Sinner gegen Alcaraz, damit das konsequente Finale. Die meisten Duelle zwischen beiden hat der Spanier gewonnen. Auch die letzten 4, auch die letzten auf Sand. Zum Beispiel vor kurzem im Finale von Rom, dem ersten Turnier nach Sinners Dopingsperre. Jetzt kämpft Alcaraz darum, seinen Titel in Paris zu verteidigen. Sinner steht zum ersten Mal im Endspiel der French Open.
Das Finale der Männer beginnt um 15 Uhr. Der Plan war ein anderer für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber so ist das manchmal. Nicht jeder Plan geht auch auf. Deshalb steht die DFB-Auswahl heute nicht im Finale der Nations League. Es geht nur noch um Platz 3. Der Gegner ist Frankreich und auch das wird nicht leicht. Einzelheiten von Felix Mansel.
Die Frage des Tages, wie gegen die Franzosen spielen. Die Offensive des Vize-Weltmeisters ist, auch wenn Dembélé verletzt ausfällt, immer noch sehr gefährlich. Wer kriegt Mbappé und Doué in den Griff? Schon die Portugiesen haben der DFB-Elf im Halbfinale aufgezeigt, dass sie in der Abwehr häufiger nicht hinterherkam. Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass es gegen die Equipe Tricolore wieder ähnlich werden könnte.
Es ist halt nun mal so, dass jetzt die Franzosen sind vorne sehr schnell und wir haben jetzt nicht allzu viele Abwehrspieler, die an die 36 laufen, aber die werden wir auch nicht mehr kriegen. Kann man jetzt sagen, okay, dann hören wir auf, die haben gewonnen. Oder es gibt halt einfach die Option, tiefe Bälle zu blocken, besser im Anlaufen zu sein, clever zu sein in Laufduellen.
Die deutsche Startelf dürfte sich gegenüber dem Portugal-Spiel verändern. Pascal Groß wird voraussichtlich Alexander Pavlovic im defensiven Mittelfeld ersetzen. Dennis Undav könnte von Beginn an stürmen. Trotz des verpassten Nations League-Finals sieht der Bundestrainer aber keine Motivationsprobleme bei seinen Spielern.
Es ist halt immer noch die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft. Wenn ich da in die Kabine muss und immer motivieren, dann muss ich den Kader umstellen, weil dann stimmt was am Kader nicht. Und am Ende ist ja auch Fußball, ne? Ist ja was Schönes, was wir da machen. Das muss jetzt keiner einen Acker umgraben von Hand.
Aber vielleicht im Blick behalten, dass ein Sieg gegen Frankreich hinsichtlich der FIFA-Weltrangliste enorm wichtig werden könnte, denn Deutschland ist Stand heute bei der Vorrunde der WM 2026 in Amerika nicht als Gruppenkopf gesetzt.
Deutschland spielt in Stuttgart gegen Frankreich. Das Finale der Nations League bestreiten Spanien und Portugal. In der Bundesliga haben die Basketballer des FC Bayern München das dritte Spiel im Playoff-Halbfinale dominiert. Die Bayern gewannen deutlich gegen Heidelberg. In eigener Halle stand es am Ende 98-68. Dem FC Bayern fehlt jetzt nur noch ein Sieg für das Finale um die Meisterschaft. So geht es auch den Basketballern aus Ulm. Die gewannen gegen Würzburg mit 99-86. Damit geht auch Ulm wieder mit 2-1 in Führung in der Best-of-Five-Serie. Spannung bis zum letzten Moment, das lieben die Sportfans. Und genau das gibt es in der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Denn die deutsche Meisterschaft ist noch immer nicht entschieden. Das wird sich aber heute am letzten Spieltag ändern. Die Füchse Berlin haben die besten Chancen. Dem Club aus der Hauptstadt reicht ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen für den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Einziger Konkurrent der Füchse ist der SC Magdeburg. Der Titelverteidiger spielt in Bietigheim.
Der Sport in der ARD-Infonacht war das mit Nils Winkler.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.29 Uhr mit Gabriela Kühne. Eine Frau hat am Abend in der Nähe der Münchner Theresienwiese auf mehrere Menschen eingestochen. Polizeibeamte konnten die Angreiferin schließlich durch Schüsse stoppen. Aus München Franz Engerser.
Kurz nach 20 Uhr schossen Polizeibeamte die mutmaßliche Messerangreiferin am Bavaria-Ring nieder. Zuvor hatte die 30-jährige Münchnerin angeblich auf zwei Menschen mit einem Messer eingestochen. Gegen 19.45 Uhr fiel ein 56 Jahre alter Mann in der Westendstraße der Messerstecherin zum Opfer. Danach wurde eine 25-jährige an der Schwanthaler Höhe angegriffen. Beide Opfer wurden jeweils leicht verletzt. Die mutmaßliche Täterin selbst wurde in eine Klinik gebracht und ist dort ihren Verletzungen erlegen.
Russland hat am frühen Abend die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es Tote und Verletzte. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Charkiw war erst gestern früh von den russischen Streitkräften angegriffen worden. Mindestens 3 Menschen kamen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. In dieser Legislaturperiode wird es keine Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht geben. Das hat SPD-Fraktionschef Mirsch der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Nach seinen Worten ist im Koalitionsvertrag eindeutig festgelegt, dass die Regierung auf das Prinzip Freiwilligkeit setzt. Das Ziel von zusätzlichen 60.000 Soldaten lasse sich mittelfristig auch ohne Zwang erreichen. Für eine Wehrpflicht fehle es zurzeit ohnehin an Ausbildungskapazitäten. Die Union hat sich gegen eine Anhebung der Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende ausgesprochen. Der stellvertretende Fraktionschef Stegemann sagte, Arbeit und Leistung würden dadurch unnötig verteuert und es schade dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Zuvor hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze um 2.500 Euro anzuheben. Sie liegt derzeit bei rund 5.500 Euro. Im bayerischen Passau ist ein Mann offensichtlich absichtlich mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 5 Personen verletzt, unter ihnen die Ehefrau des Täters und deren gemeinsame Tochter. Die Familie stammt aus dem Irak. Nach Angaben der Ermittler könnte ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat sein. Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Deutschlandwetter. Örtlich Schauer, teils gewittrig, im Osten meist trocken, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, im Süden freundlich 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig, 15 bis 26 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A5 Karlsruhe Richtung Basel ist zwischen Rastatt Süd und Baden-Baden wegen eines Fahrzeugbrands gesperrt. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung führt hier über die U47. Die A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig-West nach einem Unfall gesperrt. Und eine Meldung noch von der A42 Kamp-Lindfort-Dortmund. Hier ist die Autobahn zwischen Bottrop-Süd und Kreuzessen-Nord wegen Bauarbeiten noch bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Eine gute und sichere Fahrt Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Christopher Gauber, hallo. Die Wirtschaft wieder aufs Gleis setzen und der Konjunkturflaute damit ein Schnippchen schlagen. Das hat sich die Bundesregierung mit ihrem Start vor etwa einem Monat vorgenommen. In dieser Woche hat sie dann die ersten Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Investitionsbooster. Doch wie sehr kann das Paket die Wirtschaft wirklich antreiben? Darüber hat Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Peter Leibinger, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, kurz BDI gesprochen. Und zunächst ging es darum, dass die Unternehmensverbände in den vergangenen Jahren zunehmend mit der Politik gefremdelt haben. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen wieder ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also das war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt's halt die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort. Und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reiche eine Frau aus ihren Reihen. Ja, ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend, die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass die Mischung stimmt, dass das Team gut zusammenarbeitet, die Regierungsmannschaft. Wir hatten es vorhin kurz von der alten Ampelkoalition. Das waren ja auch gute Leute, aber die konnten nicht als Team zusammenarbeiten, warum auch immer. Das wird entscheidend sein. Und das Zweite, jetzt auf die Frau Reiche bezogen, meine Erfahrung ist schon, was man selber macht, ist wichtig, aber die Leute, die man bei sich hat, sind mindestens so wichtig. Das heißt, wie gut es ihr gelingt, auch in ihrem Ministerium Schlüsselpositionen gut zu besetzen und diesen Laden dann, ich sag's mal so salopp, diesen Laden dann gut zu führen, die Leute mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, das geht heute nicht mehr per Anordnung. Man muss Menschen für sich gewinnen, für das, was man möchte, für das, was man tut.
Mal rein hypothetisch gefragt, wenn der Kanzler, wenn Friedrich Merz Sie gefragt hätte, ob Sie mit ins Kabinett kommen, was hätten Sie gesagt?
Nein.
Warum? Sie verstehen auch die Sprache der Kunden.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also natürlich, dieses Nein kam jetzt viel zu schnell, weil das wäre, wir sprechen ja völlig hypothetisch, ich wurde ja nicht gefragt und ich glaube, ich war auch auf keiner Liste. Aber es ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann sind sicher, was traue ich mir zu, was für eine Lebensplanung habe ich, ein Faktor. Aber die Frage, was schulde ich meinem Land, was schulde ich auch an Respekt dieser Frage gegenüber, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch. Das sind ja genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese BDI-Geschichte machen soll, will. Ich hatte das auch nicht auf meiner Liste stehen. Ich habe mich da nicht darum bemüht. Aber als die Frage dann kam, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ich täte es nicht, wenn ich die nicht positiv beantwortet hätte.
Ich frage das auch deshalb, weil Ihr Vorgänger im Amt als BDI-Präsident, Siegfried Russwurm, der ist ja mit der Zeit durchaus immer kritischer gegenüber der Politik geworden. Er hat dann irgendwann gesagt, er spricht vom Raumschiff Berlin, hat er gesprochen. Also der ist nur noch wenig Bezug zur Wirklichkeit hat, gerade der wirtschaftlichen Wirklichkeit eben. Da ist es ja dann doch auch wichtig, dass Manager in die Politik gehen oder Unternehmer in die Politik gehen.
Absolut, absolut. Also zunächst mal, ich würde es nicht als Raumschiff bezeichnen, aber es ist schon sehr anders. Es ist eine eigene Welt. Aber ich glaube, dass es zur Gemeinwohlpflicht des Unternehmertums gehört, des Bürgertums, wenn man so möchte, dass man sich engagiert, ehrenamtlich oder in Form der Mitarbeit in der Politik, sei es im Gemeinderat oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir nicht dieses wunderbare Land, und das ist es wirklich, nicht haben würden, wenn nicht viele Menschen so denken würden. Ich appelliere da ganz stark an meine Unternehmerkolleginnen und Kollegen, dieses zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen common bei mir in der Familie. Mein Vater hat es getan, meine Schwester tut's sehr intensiv und sicher auch nicht immer voller Vergnügen. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich für sein Land einsetzt, auch in solchen Aufgaben, ja.
Sie waren lange Forschungs- und Entwicklungschef beim Laserspezialisten Trumpf. Aktuell sind Sie bei Trumpf Aufsichtsratsvorsitzender, ein Unternehmen, das, ich glaube, das kann man schon so sagen, von Ihrem Vater, Berthold Leibinger, sehr stark geprägt worden ist. Und ich würde Ihnen jetzt gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Vielleicht können Sie die Satzanfänge vervollständigen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Wie faszinierend und unendlich interessant unser Leben ist. Und zwar vor allem durch die Dinge, die man landläufig nicht mit Maschinenbauunternehmern assoziiert, nämlich Kunst, Literatur, Musik. Das sind ja Samen, wie Samenkörner, die gesetzt werden, die dann viel, viel später vielleicht erst zur Reife kommen. Es gibt ein wunderbares Buch, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Das ist eine Recherche über Gästebucheintragungen in Hospizen in den Alpen, wo Reisende wie Goethe zum Beispiel, aber viele, viele, viele Literaten, die die Alpen überquert haben nach Italien, ihre Reiseberichte in ganz kurzen Einträgen hinterlassen haben. Das Buch lag immer bei uns zu Hause und ich habe da drin geblättert und fand es eigentlich langweilig. Jetzt begreife ich es. Meine Eltern leben beide nicht mehr, aber diese Prägung, die man da erhält über sowas, die ist ein unendlicher Schatz, weil diese Prägung am Ende mein Leben interessant macht.
Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ich freue mich, wenn meine Kinder
ihr, und Entschuldigung, wenn ich ein englisches Wort verwende, ihr Calling finden. Das, was sie wirklich begeistert in ihrem Leben als Beruf. Also Beruf als Berufung und es dann auch machen. Und es muss nichts mit der Firma zu tun haben.
Sie sind evangelischer Christ, auch im Arbeitskreis evangelischer Unternehmer engagiert. Daher die Frage nach der Bedeutung des Pietismus, also dieser frommen Strömung aus der württembergischen Kirche für die Wirtschaft.
Ich glaube, der Pietismus nicht allein, aber derartige grundlegende Überlegungen waren enorm hilfreich für die Wirtschaft in Württemberg und in Deutschland. Das ist ja auch hinreichend gut beschrieben durch die protestantische Ethik von Max Weber, wo eben im Grunde dieses Weltbild, das aus protestantischen Strömungen kommt, in wirtschaftlichen Bezug gebracht wird. Und ich habe es gerade schon mal in anderem Zusammenhang genannt, der Beruf als Berufung, aber auch der Gewinn als Verpflichtung, also der unternehmerische Gewinn in Form von Geld, als Verpflichtung zur Reinvestition und nicht zum Wohlleben zu nutzen. Das sind wir dann wirklich im Pietismus. Das sind alles Dinge, und da kann man noch weitere nennen, die natürlich ermöglicht haben, dass Unternehmertum sehr intensiv und ganz anders gelebt wurde. Und natürlich gibt es auch, ich erweitere noch kurz um den Calvinismus, der von Weber dann auch angesprochen wurde, dieser Begriff der innerweltlichen Askese. Also, dass man in dieser Welt schon sozusagen vorweggenommen die Bestimmung dann im Jenseits erlebt. Das hat sicher auch dazu geführt, dass das protestantische Unternehmertum besonders erfolgreich wurde.
Zurück zur Wirtschaftspolitik dieser Tage. Ja. Nochmal zu Katharina Reiche. Sie spricht ja davon, dass sie wieder stärker die sogenannte Ordnungspolitik in den Blick nehmen möchte. Und die bekommt dafür ja auch immer Beifall aus der Wirtschaft. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele verstehen, was eigentlich darunter gemeint ist. Jetzt frage ich einfach mal Sie, was ist Ordnungspolitik, zumindest eine Ordnungspolitik, wie Sie sie sich wünschen?
Also zunächst mal halte ich es für enorm wichtig, dass man es zurückfindet zu ordnungspolitischen Prinzipien, weil es ja die Grundlage ist unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn man es ganz knapp verkürzt, historisch betrachtet, kommt ja die soziale Marktwirtschaft aus der Freiburger Schule, die ganz starke ordnungspolitische Grundsätze hatte, aber eben auch um christliche Aspekte erweitert. Und das lässt sich aus meiner Sicht am besten so zusammenfassen, dass man sagt, der Markt soll dort agieren können, wo er die besten Bedingungen bietet für unternehmerischen Erfolg. Aber er muss eben seine Grenze finden in staatlichen Regeln, die einen Rahmen setzen, nicht nur einen guten Rahmen für gutes Wirtschaften, sondern auch einen gerechten Rahmen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema Gemeinwohlpflicht im Unternehmertum spielt in der Ordnungspolitik, wie wir sie verstehen in Deutschland, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, eben eine große Rolle. Aber der Grundgedanke eines solchen ordnungspolitischen Ansatzes ist eben der Freiheitsgedanke, nicht der Kontrollgedanke. Und da bin ich natürlich voll bei der Frau Reiche, weil ich glaube, dass wir nicht nur in der letzten Regierung, sondern schon die ganzen Jahre davor schleichend zunehmend in unserem Staatswesen einen Kontrollgedanken verankert haben, der übertrieben ist. Wir sind inzwischen angelangt in einer Situation, wo das Selbstverständnis des Staates zumindest so empfunden werden kann, dass der Staat ein Verhinderer von schlechten Dingen ist und nicht mehr ein Ermöglicher von guten Dingen. Und ich komme zurück zur Ordnungspolitik. Der Ludwig Erhardsche Ansatz ist eben, der Staat muss der Ermöglicher von Gutem sein und dann auch Schlechtes verhindern und nicht umgekehrt.
Ludwig Erhard und andere haben gesagt, der Staat ist der Schiedsrichter und er soll nicht mitspielen. Heutzutage spielt der Staat relativ häufig mit. Er gibt auch Subventionen. Gute Sache, notwendiges Übel?
Mitunter ja. Das ist natürlich, könnte sich denken, dass ich jetzt leicht ein Statement machen könnte, ich bin fundamental gegen Subventionen. Aber man erlebt eben Situationen für bestimmte Branchen in bestimmten Märkten, wo man schon im Sinne des Gemeinwohls, aber auch im Sinne von einer Strategie, Unabhängigkeit von Volkswirtschaften spielt wieder eine größere Rolle heute als in der Vergangenheit, Phasen überbrücken muss. Aber es überbrücken muss es bleiben. Im Grunde muss man doch sauber am Anfang sich überlegen, wie lang ist diese Phase, wie viel Investitionen in Form von Subventionen erfordert dies und was für ein Geschäftsmodell steht am Ende, das dann wieder tragfähig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man es nicht tun. Dann muss man, ich sag's mal ganz brutal, die Branche sterben lassen.
Das ist ja heutzutage gerade die Frage beim Thema Energiekosten. Ja, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht der super billige Energieanbieter werden. Also insofern, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch dann tragisch für die Unternehmen, auch für die konkreten Arbeitnehmer. Aber wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch manchmal dann Unternehmen eben, ja, sterben lasse? Ja.
Also wie gesagt, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gibt und es auf nicht durch Subventionen zu überbrücken ist, eine Phase der Transformation, dann ist es eben so. Zu den Energiekosten ist natürlich zu sagen, wir haben jetzt schon auch eine Extremsituation, was die Kosten angeht. Und mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsministerin, die ja auch Energie verantwortet, begriffen hat, dass wir die Transformation unseres Energiesystems auch nach Fragen von wettbewerbsfähigen Energiepreisen beurteilen müssen. Da haben wir auch Werkzeuge in der Hand, die wir bis jetzt zu wenig nutzen. Ich denke zum Beispiel an einen Energiebinnenmarkt in der EU. Wir müssen unseren Netzausbau auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir als Land durch die Bundesregierung in Brüssel ein deutlich höheres Gewicht auf die Waagschale legen können, in den Diskussionen, auch in der Bestimmung der Richtung. Wir haben das in der Vergangenheit und da auch wieder nicht nur die letzte Regierung, auch die Regierungen davor haben dort gravierende Fehler gemacht, haben im Grunde Brüssel laufen lassen. Und das geht nimmer. Wir müssen, um Europa zu retten, ich sag's mal ganz brutal, um Europa zu retten, muss Deutschland eine stärkere Rolle spielen. Wenn wir es laufen lassen, wird dieses Projekt vielleicht scheitern. Das Projekt Europa.
Ich nehme noch mal ein anderes Spannungsverhältnis. Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der da am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, Nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird auch dazu führen, dass wir unangenehme Diskussionen führen müssen, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker, als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Das kommt bei uns jetzt an. Das meinte ich mit Zweit- und Drittrundeneffekten. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja da drüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung? Und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf, ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen,
sagt Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, im Gespräch mit Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Kultur.
Ein gelungener Erstlingsfilm über junge Freundinnen, die sich selbst finden wollen, und eine Doku-Reihe über Geheimagentinnen. Das sind heute unsere Mediathekentipps. Melanie von Bismarck.
Ira hat ihr Abitur in der Tasche und wird von der Familie gefeiert.
Ich bin so stolz auf dich, Show Manchester. Oh, danke. Das hast du so fein gemacht.
Um dem Erwartungsdruck der Erwachsenen zu entfliehen, reist Ira mit zwei Freundinnen nach Italien. Einfach drauf los, ohne Plan. Das Drama Dead Girls Dancing erzählt, wie die drei unterwegs die geheimnisvolle Tramperin Zoe aufgabeln und nach einer Reifenpanne durstig in einem Bergdorf stranden. Kein Mensch ist zu sehen.
Mann, vielleicht nur sie ist da.
Das verlassene Dorf ist unheimlich, aber auch ein Abenteuerspielplatz, der den vier jungen Frauen die Möglichkeit bietet, Grenzen auszutesten. So macht es einfach Spaß, sich in der Kirche mit Messwein zu betrinken. Anna Roller lässt ihr Spielfilmdebüt, wie auch ihre Figuren, scheinbar ziellos dahin meandern, bis zu dem überraschenden Ende, wenn die Realität die Protagonistinnen unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das Miteinander der Frauen ist fein beobachtet und die Kameraführung von Felix Pflieger verleiht dem Film etwas geradezu Schwebendes. Dead Girls Dancing steht in der ARD-Mediathek. Im Mai 1940 überfielen deutsche Truppen die Niederlande.
Sie ahnten nicht, dass zu denjenigen, die Widerstand leisteten, ausgerechnet Frauen im Teenageralter zählen würden.
Teenager, die Brandanschläge und Sabotageakte verübten und Vertreter der Besatzungsmacht erschossen. So wie die 16-jährige Truss Overstechen und deren kleine Schwester Freddy,
die sich im Kampf gegen die Nazis mit Hanni Schaft zusammentaten.
Hanni Schaft war 19 Jahre alt, als Hitlers Panzerdivisionen in den Niederlanden einfielen.
In ihrer Heimat wurden die drei zu Legenden des Widerstands. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiteten Frauen als Funkerinnen, Spioninnen oder für die Geheimdienste. Die Britin Vera Atkins, die Französin Mathilde Carré, die Künstlerin Josephine Baker und viele andere mehr. Von ihnen erzählt die australische Doku-Reihe Geheimagentinnen des Zweiten Weltkriegs in 6 knapp einstündigen Filmen. Die kommen zwar unnötig reißerisch daher, sind aber informativ und spannend. Zu sehen sind sie in der Arte-Mediathek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Gut 2 Wochen nach der Messerattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine 30-jährige Frau soll am Abend mitten in der Stadt auf Passanten eingestochen haben. Die Angreiferin wurde niedergeschossen und erlag ihren Verletzungen. Alexander Dalmus berichtet.
Gegen 19.45 Uhr griff die 30-Jährige zunächst einen 56-jährigen Mann mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Kurz darauf attackierte sie eine 25-Jährige. Auch dieses Opfer erlitt leichte Verletzungen. Beim Versuch, die 30-Jährige festzunehmen, setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei bestätigte.
In Passau ist ein Mann offenbar mit Absicht mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser gewesen sein. Unter den Verletzten sind laut Behörden auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Fahrers. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Russland hat am Abend die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ein weiteres Mal aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gingen Gleitbomben im Stadtzentrum nieder. Mindestens eine Frau sei getötet worden. Außerdem gäbe es wieder viele Verletzte. Erst in der Nacht davor war Charkiw Ziel russischer Angriffe. Die 8-malige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus will nach einer fast 10-monatigen Pause in den Wettkampfbetrieb zurückkehren. Sie werde am 20. Juni in Cottbus beim Großen Preis von Deutschland starten, kündigte die 27-Jährige an. Hinze hat